Ja, hallo zusammen bei Ohne Ausrede. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier beim Live-Talk von Stimme TV in der Skybar im Parkhotel in Heilbronn. Und nach unserem Wahlmarathon von Friedrich Merz bis Annalena Baerbock haben wir heute einen Gast, der hat auch gerade eine Wahl gewonnen, aber viel eindeutiger, als das in einem bundespolitischen Kontext war. Dietmar Allgeier, der Präsident des VfB Stuttgart. Toll, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein kann. Danke.
Wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, 91%, also das ist mal ein Ergebnis, aber über das Ergebnis reden wir nicht, denn es gibt ja wahnsinnig viele aktuelle Themen, über die wir sprechen wollen. Eins vorneweg, was ist die meistgestellte Frage an Sie in den letzten 3 Tagen?
In den letzten 3 Tagen, wie komme ich an Tickets zum Pokalfinale am 24.05.?
Ich hätte mir es ja fast gedacht, ne? Also deswegen hätte ich die Frage ja gar nicht stellen müssen, aber vielleicht beantworten Sie uns die Frage auch noch im Laufe unserer heutigen Sendung und geben uns noch ein paar Tipps. Sie wissen natürlich, wenn Sie Tipps wollen, dann können Sie unseren Newsletter aus der Chefredaktion abonnieren unter der eingeblendeten Adresse. Und wie immer wird natürlich auch ein Podcast erstellt. Über alle gängigen Podcast-Formate kann man das anhören. Und deswegen begrüßen wir natürlich auch alle Zuhörer, die via Podcast unser Gespräch verfolgen. Ja, wir haben es gehabt. Pokal, Wahnsinnsspiel. Welche Last fällt nach so einem Sieg auch vom Präsidenten ab?
Ja, ich war schon sehr angespannt. Also ich gehe normalerweise, seit ich jetzt dieses wunderschöne Amt begleiten darf, seit Anfang August des vergangenen Jahres, relativ entspannt tatsächlich an unsere Spiele. Ich bin jetzt niemand, der total emotional sozusagen dann auch dabei ist, sondern ich beobachte einfach. Und natürlich, wenn dann entsprechende Momente auch passieren, dann geht man mit, keine Frage. Aber ich war vor dem Halbfinalspiel gegen Leipzig, war ich tatsächlich von morgens an schon total angespannt. Es zog sich wirklich über den gesamten Tag. Und das war für mich, also vor allem über die Länge auch, eher ungewöhnlich.
Vielleicht auch, weil es zuletzt doch eine Ergebniskrise beim VfB gab und da schon auch die Saison ein bisschen auf der Kippe stand, wenn das Spiel verloren worden wäre.
2 Gründe. Zum einen natürlich durch den Sieg von Bielefeld über Leverkusen, war natürlich irgendwo doch sozusagen jetzt irgendwie der Pokal auch gefühlt etwas greifbarer geworden. Das heißt, es war schon gegen Leipzig so eine Endspielatmosphäre, die entstanden ist. Und Sie haben recht, natürlich war, jetzt sagen wir, im Gesamten betrachtet unsere Lizenzmannschaft erfolgreich, natürlich keine Frage, wenn man letztlich auch die zurückliegende Saison anschaut, wenn man auch das Auftreten der Mannschaft in der Champions League betrachtet. Aber wir hatten jetzt eine Delle tatsächlich an einigen Spieltagen. Und man fragt sich natürlich dann schon auch, wenn das Spiel verloren wird, was ist noch so die Motivation bis zum Ende der Saison jetzt? Und deshalb war das ein sehr wichtiges Spiel,
ja. Ja, wie wurde denn eigentlich gefeiert? Gefeiert wurde der Sportdirektor Wohlgemuth, hat ja auch noch Geburtstag. Ne? Also wie feiert man denn dann nach so einem wichtigen Sieg?
Es war ja ein Mittwochabend und insofern am nächsten Tag
musste man ja wieder arbeiten,
aber tatsächlich, bei uns war es so, Fabian Wohlgemuth hatte Geburtstag und wir haben dann durch den Ministerpräsident und einige Mitglieder auch aus dem Regierungskabinett waren vor Ort, Jogi Löw war da, also wir hatten ja auch besondere Gäste bei diesem Spiel. Und nach dem Spiel haben wir dann tatsächlich uns in der Loge noch ein bisschen zusammengesetzt und als ich gehen wollte, kam dann der ganze Trainerstab hoch und es war dann 2 Uhr, als ich rausgegangen bin.
Okay. Und Jürgen Klopp war ja auch da, ne?
Also ja, nach dem Spiel nicht mehr so.
Überraschenderweise. Wie ist es denn eigentlich, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, die Erwartungshaltung, die steigt natürlich auch, wenn man aus der Relegation kommt und dann in die Champions League einzieht. Ist das Europageschäft ein Muss für den VfB?
Naja, ich meine, es ist die Frage, was ist sportlich und was ist wirtschaftlich der Anreiz? Ja. Ich würde mal sagen, wenn wir uns in dieser Form wie in den letzten Jahren weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir Europa letztlich rein aus wirtschaftlichen Gründen. Und sportlich ist es ohnehin der Anreiz. Also insofern sollte es immer das Ziel sein. Es kann kein Muss sein, es ist einfach Sport. Aber ich denke, wir haben natürlich jetzt auch vor allem in dieser Saison mit der Teilnahme der Champions League einfach auch Erfahrungen machen können, die natürlich schon auch gezeigt haben, wenn du mit einer wirklich gut aufgestellten Mannschaft, mit einem starken Trainer, mit einem guten Team, jetzt im sportlichen Bereich, wenn ich an Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner denke, wenn man so herantritt, dann hat man einfach auch Chancen. Und wir möchten uns einfach als VfB Stuttgart langfristig in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Und obere Tabellenhälfte heißt natürlich auch immer nah an Europa. Also insofern das muss schon oder sollte immer das Ziel sein, ja.
Ja, wie sehen denn eigentlich die Planungen jetzt in Sachen Pokal aus? Ich meine, klar, wenn man gewinnt, Corso durch Stuttgart, das denkt man schon. Gibt es ein Public Viewing, wenn Sie das machen wollen am Schlossplatz? Hätten Sie ja gleich einen Kretschmann fragen können, ne? Das ist ja praktisch sein Zuständigkeitsgebiet.
Also wir haben natürlich im Hintergrund, hat unsere Mannschaft, die ja wirklich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viel geleistet hat, gerade auch durch die ganze Organisation, auch in der Champions League, haben wir vieles vorbereitet und es muss jetzt konkret abgestimmt werden. Also Sie haben ein Beispiel angesprochen, es möchte natürlich maximal die gesamte Region Stuttgart, unsere Mitglieder und Fans möchten im Prinzip nach Berlin. Das wird in Gänze nicht erfüllt werden können, weil wir einfach nur die Tickets zur Verfügung haben, die uns letztlich dann auch vom DFB zustehen. Und natürlich versuchen wir schon, dann in Berlin auch letztlich auch organisierte Treffpunkte auch für die Fans zu machen, keine Frage.
Es werden ja auch viele hinreisen ohne Ticket.
Ne? Es werden auch viele hinreisen ohne Ticket und insofern denke ich, das fängt ja schon bei den Hotelkapazitäten an und wo trifft man sich dann? Ja. Aber da ist unser Team jetzt aus der AG, ist da wirklich voll in der Vorbereitung. Wir werden das auch kommunizieren. Und wir sind auch in der Abstimmung, der Stuttgarter Oberbürgermeister war ja auch da, wir sind auch in der Abstimmung mit der Stadt Stuttgart, ob und wenn ja, was dann möglich ist, dann nach Rückkehr. Aber setzt immer voraus, dass wir dann auch den Pokal holen.
Ne? Wohl wahr. Apropos Pokal holen, können Sie sich noch erinnern, wie Sie den letzten VfB-Pokalsieg 1997, das damals auch gegen Drittligist, gegen Cottbus, wie Sie den erlebt haben?
Also ich passiver als heute auf jeden Fall. Ja. Und ich habe es natürlich schon wahrgenommen, weil das waren die Jahre, wo wir tatsächlich, wo ich auch schon im Stadion war, damals im Übrigen mit Kollegen noch. Also wir sind da immer wieder mit Dauerkarten auch teilweise nicht im A-Block, aber im B-Block gewesen. Es war also schon keine Stadter Kurve. Mhm. Aber ich habe den Moment tatsächlich einfach so nicht mehr in Erinnerung. Klar, es war auch Freude pur, aber es ist heute eine andere Ausgangslage.
Ganz interessant war ja, Nick Woltemar, der ja alle begeistert im Augenblick, muss man einfach sagen, auch mit seiner Unbekümmertheit, dass der in der Saison 22/23 hat er ja beim damaligen Drittligist Elversberg gespielt und spielte damals gegen Ferl. Und da wurde ja Ferl eben von Mitch Niat trainiert, dem Trainer jetzt von Bielefeld. Und der hat es schon mal gewarnt. Also der hat damals unschwindlig gespielt. Und das ist ja auch so ein bisschen, was die Bielefelder auszeichnen. Ja. Ne? Aber wie kriegt man sowas in die Köpfe rein? Nur ein Drittligist?
Nein, ich glaube, Bielefeld hat sich ja den Respekt jetzt auch verschafft, gerade im Hinblick jetzt auf das Pokalfinale. Und die Bielefelder, jetzt bin ich nicht der Sportexperte, aber die Bielefelder sind nicht zu unterschätzen. Und ich meine, man hat es ja auch gesehen in diesen Matches jetzt. Sicherlich ist es nochmal eine andere Ausgangslage, auch für Bielefeld dann in Berlin zu spielen, keine Frage. Sowas macht auch was mit Clubs, aber ich meine, beide Mannschaften werden da mit vollem Ehrgeiz reingehen, mit voller Kraft. Und ich meine, am Ende muss man sagen, die Bielefelder, die haben ja nichts zu verlieren. Die haben eine hervorragende, letztlich im DFB-Pokal hervorragende Spiele abgeleistet. Die haben den Respekt sich von überall her geholt. Anerkennung, ja, muss man wirklich schon sagen. Und deshalb, wir müssen schon mit Demut aus meiner Sicht in dieses Spiel herein. Das Spiel ist nicht gewonnen, sondern das dauert auch 90 Minuten, hoffentlich nicht länger. Und deshalb, aber trotzdem werden wir natürlich, wir werden alles dran setzen. Also wir wollen den Pokal in diesem Jahr.
Jetzt haben Sie es ja gerade vorhin angesprochen, auch wenn Sie bis morgen um 2 Uhr feiern, ausnahmsweise.
Ausnahmsweise, ja.
Haben Sie doch noch eine kleine Nebenbeschäftigung, nämlich Sie sind ja Landrat vom Landkreis Ludwigsburg.
Ja.
Jetzt fragt man sich, ist das eigentlich, wie kann man das miteinander vereinbaren? Viele Vereine gehen ja dazu über, dass sie hauptamtliche Präsidenten haben.
Ja, na gut, man muss Folgendes sehen. Also zum einen war natürlich jetzt die Funktion des Präsidenten vom Verein selbst im Ehrenamt ausgeschrieben. Also wir hatten keine Ausschreibung jetzt nach einer hauptamtlichen Stelle. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich mich nicht bewerben können, das ist klar. Sondern tatsächlich haben wir ja bei uns im Verein, aber eben auch in der AG unterschiedliche Strukturen. Wir haben den gesamten professionellen Bereich, das ist die AG, da haben wir 4 Vorstände, wir haben an die 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das komplette professionelle Geschäft durchführen und auch operativ abwickeln. Der Präsident ist der Aufsichtsratsvorsitzende der AG. Und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Aufsichtsrat werden die Leitplanken natürlich festgelegt. Es werden Personalentscheidungen getroffen, wenn erforderlich. Oder vor allem natürlich auch die strategische Entwicklung vorangetrieben und auch festgeschrieben. Das ist die Aufgabe in der AG. Und daneben ist der Präsident natürlich der Präsident des Vereins. Und der Verein ist groß. Wir haben über 122.000 Mitglieder. Wir haben 8 hervorragende Abteilungen. Im Übrigen auch auf die lohnt sich ab und zu mal einen Blick zu lenken.
Kommen wir nachher noch drauf, genau.
Super, ja. Und da muss man einfach sagen, das ist wirklich klassisches Vereinsgeschäft und auch Struktur innerhalb eines Vereins.
Trotzdem ist es ja schon zeitaufwendig. Also wenn wir hier drüben ins Landratsamt Heilbronn blicken, da ist Ihr Kollege Norbert Häuser. Ja. Haben Sie ein anderes Zeitmanagement wie er, wenn Sie dort den VfB noch so nebenher?
Also ich kenne jetzt das Zeitmanagement von meinem Kollegen nicht im Detail, aber ich denke, wir haben ein Ähnliches auf jeden Fall. Und nein, bei mir war es so, als ich letztes Jahr im August bestellt wurde zum Vereinspräsident. Wir hatten ja tags zuvor eine schwierige Situation, denn der damalige Präsident wurde abgewählt. Rainer Adrian ist damals zurückgetreten und wir hatten dann nur noch ein neu gewähltes Präsidiumsmitglied und damit war der Verein nicht mehr geschäfts- und handlungsfähig. Also es musste jemand, das sieht die Satzung auch vor, für einen solchen Fall bestellt werden. Da bin ich gefragt worden, ich habe damit nicht gerechnet und ich habe ja von Anfang an auch gesagt, ich mache das nur auf Zeit, weil ich glaube, dass ich das nicht in Einklang bringen kann. Aber mir hat die Zeit gezeigt, dass ich mich schon sehr gut organisiert habe. Also da, es geht natürlich ein Stück weit auch zulasten meiner Freizeit, keine Frage. Meine Familie trägt es aber mit. Und am Ende gilt es natürlich auch, Prioritäten zu setzen. Aber wir haben aufgrund der Struktur beim VfB Stuttgart nicht die Erfordernis, dass der Präsident tagtäglich von morgens 7.30 Uhr bis abends um 21 Uhr im Büro sein muss, sondern es geht um die beschriebenen Aufgaben. Wir haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es geht um Managementstrukturen. Und außerdem sind wir heute so digital vernetzt an allen Stellen, dass man natürlich auch mal Gespräch oder Webkonferenz von überall machen kann. Aber der Kernpunkt ist, ich habe mich organisiert. Und das war auch der Grund, neben der Tatsache, dass ich von vielen Mitgliedern auch gefragt wurde, ob ich es mir nicht doch vorstellen könnte, auch längerfristig zu machen, dass ich gesagt habe, ich mache das, ich traue es mir auch zu, ich traue es auch in meinem Zeitmanagement zu. Und am Ende her muss man auch natürlich Folgendes sehen, wir haben, ich glaube, jeder, der in einem verantwortungsvollen Beruf steht, muss letztlich überlegen, ob er Ehrenämter oder sonstige Aufgabe wahrnehmen kann. Das geht uns ja letztlich allen so. Und das habe ich für mich abgewogen und ich habe es jetzt die letzten 9 Monate ganz gut hinbekommen.
Sie haben es gerade angesprochen, das waren ja unruhige Zeiten, als Sie ins Amt gekommen sind. Würden Sie jetzt, wenn Sie als VfB-Präsident im Amt sind, sagen, diese Diskussionen, dass auch mal ein anderer Aufsichtsratschef bestellt werden könnte als der VfB-Präsident, für immer beendet sind? Weil da hat sich auch vieles entzündet, dass vielleicht ein Anteilseigner, ein Sponsor dann den Aufsichtsratschef stellt.
Also ich halte es für richtig und auch notwendig, dass der Präsident auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist in der AG, weil wir letztlich der Hauptgesellschafter, der Mehrheitsgesellschafter sind. Der VfB gehört dem VfB und deshalb halte ich das auch für richtig. Am Ende ist es Wunschmöglichkeit oder eine Sollbestimmung, wie man im Juristischen sagt, weil tatsächlich ist natürlich nach dem Aktienrecht ist der Aufsichtsrat frei, seinen Vorsitzenden oder seine Vorsitzende zu wählen. Aber vor dem Hintergrund letztlich auch dieser sehr engen Verzahnung gerade zwischen Verein und AG und der Tatsache, dass der Verein auch der Hauptgesellschafter ist, halte ich das für zwingend notwendig. Im Übrigen, weil Sie gerade auch meinen Kollegen jetzt in Heilbronn angesprochen haben, wir haben ja auch als Landkreise kommunale Gesellschaften und dort, wo wir Hauptgesellschafter sind, da käme auch niemand auf die Idee, dass jetzt ein anderer als der Landrat dann der Aufsichtsratsvorsitzende wäre, Stichwort Kliniken beispielsweise, und deshalb ist es richtig so und ich werde das auch in meiner Zeit, wird sich da auch nichts ändern.
Jetzt haben Sie Ruhe nach unruhigen Zeiten in den Verein gebracht, gar keine Frage. Müssen Sie aber noch einiges aus der Zeit Ihres Vorgängers kitten? Sind da noch ein paar Scherben übrig geblieben?
Als ich neu in das Amt kam, habe ich mir zunächst mal überhaupt ein Bild verschafft, was ist eigentlich notwendig, was war bisher, was sind für Projekte, was steht an. Ich maße mir auch gar nicht an, die Zeit unter meinem Vorgänger zu beurteilen. Da war ich noch gar nicht in den entscheidenden Gremien dabei. Ich war früher im Mitgliederausschuss in der Satzungskommission, aber das sind letztlich natürlich Projektgruppen, wenn man es genau nimmt. Und deshalb maße ich mir das nicht an. Was mir aufgefallen ist, dass es ein Defizit offensichtlich gab und das hat auch zu einem gewissen Vertrauensverlust geführt in der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Gremien. Und das habe ich schon relativ schnell bemerkt und das war auch mein Ziel, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ansonsten ist für mich wichtig, dass wir das, wofür wir uns alle engagieren, und zwar egal, ob wir Fan, Mitglied oder Funktionär sind, nämlich den Erfolg des VfBs und das Miteinander zu stärken, dass wir das möglichst maximal erreichen. Der VfB hat viel Strömungen.
Das ist auch gut so. Gibt es ja schon immer so ein bisschen die.
Gut, ich meine, Macht-Gipfel gibt es eigentlich überall in unserer Gesellschaft. Ne? Und ich würde das aber beim VfB Stuttgart, wenn man klar schaut, wer für was zuständig ist. Wir haben eine gute Satzung, da ist vieles geregelt. Mhm. Und ich denke, dann ist es auch klar. Ich meine, Sie haben mir jetzt auch anfangs unseres Gesprächs viele Fragen natürlich auch zum Sport gestellt. Das sind eigentlich Fragen, die gehen normalerweise bei uns an den CEO, an den Alexander Werle. Jetzt ist man natürlich als Präsident immer auch mittendrin, aber wenn es um die rein sportlichen Entscheidungen geht, ist es bei uns tatsächlich die AG. Und ich glaube, es muss niemand Angst haben, dass er nicht zu sehr irgendwo im Licht steht, sondern mir geht es persönlich ganz gerne sogar so, dass ich sage, wenn es wirklich um Sport geht und vor allem auch an Spieltagen, dann haben wir kompetente Menschen bei uns im Vorstand, die gehen vor die Kameras, die gehen zur Presse, die gehen runter auf den Platz, weil das ist denen ihr Business, ja. Und ich freue mich, wenn ich dann von der Tribüne aus jubeln darf.
War früher alles ein bisschen anders. Also Sie haben ja große Fußstapfen, in denen Sie treten, wenn man an Gerhard Mayer-Vorfelder denkt. Ne? Ja. Also der legendäre VfB-Präsident, ja. DFB-Präsident. War übrigens auch mal zu seiner Zeit damals in Heilbronn bei einer großen Veranstaltung, mhm. die wir mit ihm, Joachim Löw und Philipp Lahm zusammen gemacht mhm. haben. Trotzdem, er hat natürlich das Amt ganz anders ausfüllen können, weil damals die Zeit auch eine andere war.
Also es war die Zeit eine andere. Ich habe einen sehr engen Kontakt mit der Margit Mayer-Vorfelder ja. nach wie vor. Wir tauschen uns auch oft aus und auch mit den Kindern. Und ich muss wirklich sagen, die Zeit war ja eine völlig andere. Da gab es die AG noch nicht. Ja. Da war der Verein natürlich, da war alles etabliert. Und trotzdem, glaube ich, war es damals auch schon so, dass man gehört hat, dass da schon einmal der ein oder andere Sportfunktionär ins Ministerium hinein und auch wieder herausgelaufen ist. Also die Überlappung hat da auch schon ein bisschen stattgefunden gehabt. Ja.
Jetzt aber, was der Aufsichtsratschef auf jeden Fall macht, wenn es um die Vertragsverlängerung von Alexander Werle geht, sind Sie natürlich gefragt, war auch bei uns hier bei ohne Ausrede. Wie ist denn da der Sachstand, der aktuelle Lage?
Wir sind in guten Gesprächen.
Oh, das ist wunderbar. Das ist ja fast politische Aussage.
Das ist fast politisch, aber ich kann Sie vielleicht noch ein bisschen hinterlegen, ja, wenn Sie möchten. Also für uns, also es war für uns natürlich klar, wir kennen natürlich die Vertragslaufzeiten und für mich persönlich ist auch klar, dass ich möchte, dass Alexander Werle auch in den kommenden Jahren bei uns bleibt. Aber wir hatten eben immer den Märztermin, den 23. März der Mitgliederversammlung auch vor Augen. Und für mich in meiner Aufgabe der letzten 9 Monate als Interimspräsident war klar, ich führe die Gespräche wir bereiten auch vieles vor. Aber am Ende muss natürlich das neue Präsidium, und ich wusste ja nicht, ob ich gewählt werde, also das neue Präsidium muss dann natürlich die Entscheidungen treffen. Und für uns war zunächst mal wichtig, und das ist uns ja auch sehr gut gelungen, mit Sebastian Hoeneß den Vertrag zu verlängern. Und das eben ohne Ausstiegsklausel künftig, ja. hat er ja selber auch schon kommuniziert.
Führt der Präsident auch Gespräche dann so am Rand, auch wenn das zunächst die Aufgabe natürlich von Alexander Werle ist?
Der Präsident ist ja, also ich bin ja auch Vorsitzender des Präsidialausschusses, und der Präsidialausschuss, der entscheidet ja abschließend auch über Spielerverträge oder
Trainervertrag in dem Fall, ne?
Genau, Trainerverträge. Und in dem Fall war es mir natürlich schon so wichtig, dass auch der Präsident mit Sebastian Hoeneß gesprochen hat, selbstverständlich im Vorfeld. Also ich war sogar sehr eng eingebunden tatsächlich in dem gesamten Prozess. Und uns war aber auch klar, wenn wir mit Sebastian Hoeneß das fix gemacht haben, dann ist natürlich selbstverständlich jetzt auch der Vertrag von Alexander Werle dran. Und wir sind gerade wirklich in sehr guten Gesprächen und insofern.
Vor Ostern, man könnte es wie die Regierungsverhandlungen machen, die Koalitionsverhandlungen. Ne? Noch vor Ostern oder nach Ostern?
Ich hoffe, dass wir schneller sind als Berlin.
Gut, also schauen wir uns das mal in Ruhe an. Also was interessant war auch vom Trainer, das war ja die Situation eigentlich, wie er nach Spielende das Interview abgebrochen hat, auf seine Mannschaft zugerannt, damit er bei diesem Siegerfoto dabei sein kann. Mhm. Das sagt eigentlich schon auch ein bisschen viel auch von der Verbindung Trainer-Mannschaft aus.
Ja, und das macht ihn aus. Also Sebastian Hoeneß ist aus meiner Sicht einfach jemand, der dem das Umfeld wichtig ist, der dem sehr wichtig ist, dass er an seiner Mannschaft nah dran ist, dass er auch spürt, wie es seiner Mannschaft und seinen Spielern geht. Und dass letztlich auch der Verein, wenn ich auf uns zu sprechen kommen darf, auch die Philosophie mit vertritt, auch bei der Kaderplanung, aber auch insgesamt die Werte vertritt, die auch ihm wichtig sind. Und das war wirklich ein gutes Beispiel. So ist er, und das ist das, was wir auch an ihm schätzen.
Und er wünscht sich natürlich, dass dieses Jahr im Sommer nicht so ein gewaltiger Aderlass beim VfB in der Mannschaft natürlich ist, wie es im vergangenen Jahr war. Das habt ihr sicherlich auch besprochen. Aber eine Schlagzeile fand ich auch symptomatisch. Er war der Eisbrecher zur rechten Zeit, weil er hat ja die Mannschaft übernommen, als man letzter war.
Ja.
In einer Phase, wo man gesagt hat, kein Mensch hätte da von Champions League oder vom DFB-Pokalfinale geträumt. Und trotzdem jetzt auch, haben Sie das bewusst in dieser Ergebniskrise, diese Vertragsverlängerung gemacht, um ein Zeichen zu setzen?
Ja, auch, weil man muss Folgendes sehen, also ich glaube, man sollte nicht 3 oder 4 Spieltage beurteilen, wenn man über solche grundsätzlichen Entscheidungen nachdenkt und dann auch spricht. Sondern für uns ist klar, wir hatten mit dem Sebastian Hoeneß, Sie haben den Zeitpunkt ja gerade genannt, eine hervorragende Saison. Wir sind Vizemeister. Ich glaube, jeder wird bestätigen, dass wir auch die Saison, die jetzige Saison, dass wir die wirklich bis heute auch gut gespielt haben. Wir hatten die Doppelbelastung unserer Mannschaft über viele Teile hinweg. Wir hatten jetzt ein bisschen Pech, tatsächlich die letzten paar Spieltage. Wir haben aber auch keine leichten Gegner, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass jetzt vor allen Dingen, die Saison ist ja noch lange nicht zu Ende, ne? Also wir haben ja noch ein paar Spiele. Genau. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass jetzt natürlich auch vor allem nochmal der Einzug ins Pokalfinale sowieso auch nochmal einen riesen Motivationsschub auch geben wird. Und ich finde auch, man darf sich in diesen Entscheidungen nicht von 3 oder 4 Spieltagen abhängig machen. Deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, diese Spieltage sind für uns nicht entscheidend, sondern der gesamte Zeitraum und der Trainer und Mensch Sebastian Hoeneß und deshalb auch dann die Verlängerung jetzt. Ja.
Sie haben eine sehr interessante Wahlkampagne gemacht, wenn man sich die Homepage anschaut, sehr professionell gestaltet, wo Sie aber auch viel von Werten und Visionen gesprochen haben, wie Sie den VfB weiterentwickeln wollen. Das sind dann ein bisschen, ja, manchmal auch schwammige Begriffe, aber ganz konkret haben Sie ja auch ein paar Projekte, wo Sie sagen, neues Stadion unten am Neckarpark, ne? 15.000 Zuschauer, das die Frauen, wenn sie in der Bundesliga spielen, ja, der einst. Oder dann müsste die U19 nicht in Degerloch spielen, wie diese Woche gegen Barcelona. Oder die dritte Mannschaft nicht die zweite Mannschaft nicht in der dritten Liga in Groß-Asbach. Wie konkret kann man so ein Projekt vorantreiben? Auch in den beengten Platzverhältnissen, die da herrschen.
Ja, nun komme ich ja aus der Kommunalpolitik und kenne die Zeitabläufe. Ja. Und insofern ist man, glaube ich, da schon von Natur aus etwas zurückhaltender, wenn man tatsächlich dann Planungen angeht. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Also wir müssen es ganz konkret angehen. Es gibt ja Machbarkeitsstudien auch schon dazu, unterschiedlichster Form. Ich habe ja kürzlich einmal gesagt, wir müssen jetzt ins Machen kommen. Da gibt es sicher noch mal ein paar Dinge zu überarbeiten, aber wir haben einen Riesenbedarf. Sie haben die 3 Beispiele jetzt gerade genannt. Unsere Frauen sind auf Erfolgskurs und unsere Youth League-Spiele mussten jetzt auf der Waldau stattfinden. Zweite Mannschaft in Aschbach, das ist aber nur das eine. Wir haben ja aber auch mit unserem Nachwuchsleistungszentrum wirklich sehr, sehr viele talentierte Nachwuchskräfte, Spieler, im Übrigen beiden Bereichen, Frauen und Männer. Wir haben mit unserer Leichtathletikabteilung, ich sag mal, allein Leo Neugebauer, ja, Medaillenträger von Paris letztes Jahr, weiter Partner des VfB Stuttgart. Wir haben im Leichtathletikbereich, um nur mal eine Abteilung jetzt beispielhaft zu erwähnen, Bedarf und wir sind einfach über unsere Kapazitäten hinaus. Und wir haben jetzt kurzfristig die Möglichkeit, an der Mercedesstraße 2 Trainingsplätze umzubauen, also auf der Seite zwischen P1 und Mercedes-Benz-Museum.
Da werden wir jetzt auch angehen. Das Parkhaus ist dann praktisch.
Da, wo das Parkhaus ist, genau, auf der Seite, ne, gegenüber der Seite von der Geschäftsstelle oder vom Stadion. Aber wir brauchen einen Gesamtplan und wir möchten weiter wachsen. Wir gehen als Kooperationspartner in die Region hinaus. Wir gehen ja auch zu Vereinen, in die Schulen. Und deshalb brauchen wir im Prinzip jetzt ein gutes Konzept, das wir mit der Stadt Stuttgart auch erarbeiten müssen. Da finden auch Gespräche schon statt. Und auch Benachbarte wie PSV beispielsweise spielen eine Rolle, die natürlich ja auch noch Ansprüche berechtigterweise geltend machen. Also was mein Ziel ist in meiner Amtsperiode, die ja 5 Jahre geht, ich bin ja ein Jahr länger gewählt und ich hoffe, dass ich sie auch voll ausschöpfen kann. Ich möchte, dass wir jetzt in eine Gesamtplanung gehen, die maximal die Bedürfnisse am Neckarpark abbildet. Und zwar, wie gesagt, auf der einen Seite für den professionellen Bereich. Bei den Frauen spielt ja Obertürkheim auch noch eine Rolle. Mhm. Da gibt es schon noch weitere Optionen beim VfB Obertürkheim. und aber auch eben auch für unseren Jugend- und Nachwuchsbereich. Und da bin ich eigentlich schon optimistisch, weil die Stadt Stuttgart sehe ich da als unseren Partner und wir müssen jetzt einfach vorankommen.
5 Jahre wäre ja fast schon ein ehrgeiziger Zeithorizont, wenn man das kennen Sie viel besser als Landrat, wie viel Bürokratie man hat bei Bauprojekten in Deutschland, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt auch. Geändert haben sich und wir haben viele Leserfragen bekommen, auch ein bisschen die Preise, wenn man ins Stadion kommt. Und haben einige gesagt, hat man überhaupt noch bezahlbare Preise für den ganz normalen Fan, der sich so ein Sitzplatzticket sichern möchte, wenn er dann eins kriegt?
Also es ist natürlich jetzt tatsächlich vorrangig ein AG-Thema, ja. Und es ist aber ein Dauerthema. Ja. Bin ich nicht bei Ihnen. Also die Verfügbarkeit und die Preise, das zieht sich ja komplett durch. Ja. Ich glaube aber, dass wir jetzt auch aus der Erfahrung, vor allem aus der letzten Saison und dieser Saison schon gelernt haben. Also es war am Anfang teilweise auch ein bisschen kompliziert beim Vergabesystem, dass wir, wenn man 2 Tickets bekommen hat, nicht mal beieinander sitzen konnten. Mhm. Also da ist wirklich, da sind die Mitarbeiter dran, das so gut wie möglich zu optimieren. Und wir versuchen natürlich bei der Preisgestaltung schon auch alle Bedürfnisse zu erfüllen. Also wir haben den Familienblock, wir haben die Stehplätze in der Kurve, die ja ein anderes Preisranking haben als jetzt sagen wir die normalen Sitzplätze. Aber auf der anderen Seite muss man sich schon klar sehen, auch wir sind natürlich in dem Fall natürlich schon auch ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir brauchen immer so diesen Grad zwischen was können wir auch vertreten gegenüber unseren Mitgliedern und Fans, weil die Preise sollen ja auch so gestaltet sein, dass man sich es auch noch leisten möchte, ja, nicht nur kann, sondern auch möchte, zum VfB zu gehen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch einen Kostendruck und deshalb ja, glaube ich schon, dass wir da sehr sorgfältig abwägen und wir hatten auch mit unserem Fanausschuss beispielsweise schon ein Agreement, dass wenn wir jetzt weitergekommen wären in die Zwischenrunde der Champions League, wären die Preise deswegen, hätte sich nicht verändert für die Champions League. Also wir, Ruben Kaspar mit seinem Team, die wägen wir schon sehr sorgfältig ab und wir werden auch weiterhin hoffentlich da keine Preise auf den Markt bringen, wo es dann die ganz große Kritik gibt.
Sie sind ja mit den Fans im Austausch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Präsident, dass man die Strömungen hört, auch wenn es Themen sind, die vordringlich die AG angehen. Und viele sagen natürlich, jetzt haben wir so viele neue Erfolgsmitglieder, die einfach kommen, weil der VfB jetzt erfolgreich ist. Ne? Und viele langjährige Mitglieder, die eben schon 20, 30 Jahre dabei sind, die wollen einfach, dass man da unterschiedliche Behandlung hat, was die Ticketvergabe angeht. England praktiziert es beispielsweise so. Ist das auch ein Modell für den VfB, um da die treuen Mitglieder vielleicht ein bisschen zu bevorzugen?
Also ich halte es für schwierig. Ja. Ich möchte es auch kurz begründen. Also zum einen, wir haben ja jetzt im Hinblick aufs Pokalfinale bei der Auslosung an unsere Mitglieder gesagt, 31.12.24 ist sozusagen der Cut. Also wer danach jetzt noch Mitglied wird oder wurde, kommt nicht mehr in das Losverfahren hinein. Das ist ja auch schon mal ein erstes Signal, aber ich spreche auch viel mit unseren langjährigen Mitgliedern und deren Verdienste, glaube ich, auch unbestritten sind, weil sie einfach ihre Zugehörigkeit zum VfB Stuttgart einfach seit 20 oder 30 Jahren auch dokumentieren und zeigen. Aber jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Ein junger Mensch, der mit 17 oder 18 oder vielleicht mit 10 schon Mitglied wurde oder mit 15, der hat ja noch gar nicht die Möglichkeit, 30 Jahre Mitglied beim VfB Stuttgart zu sein, aufgrund seines Alters. Und deshalb glaube ich, wäre das aus meiner Sicht schon schwierig, weil wir möchten ja auch die junge Generation, die Jungen kommen ins Stadion, wir möchten ja auch die junge Generation genauso jetzt nicht nachteilig behandeln, sondern genauso gleich behandeln, wie eben die Mitglieder, die schon jahrzehntelang beim VfB Stuttgart sind. Und ich meine, unsere Ehrenmitglieder, die würdigen wir ja sowieso auf besondere Art und Weise, oder die organisierten Fanclubs haben teilweise die Möglichkeit, dann auf Tickets zuzugreifen. Wir haben da schon ein gutes System, aber jetzt sozusagen innerhalb der Mitglieder von Mitgliedern erster oder zweiter Klasse nur aufgrund der Zugehörigkeit zu sprechen, das halte ich für gefährlich.
Und selbst wenn Sie jetzt so ein super beliebter Chef sind im Landratsamt, können Sie auch nicht jeden Wunsch wahrscheinlich, da werden jetzt viele an Sie herangetragen werden, könnten wir nicht doch irgendwo noch ein Ticket für Berlin bekommen? Wir haben es ganz zu Beginn der Sendung angesprochen. Gibt es überhaupt eine Chance, außer im Losverfahren oder den bisher Bekannten noch irgendwas zu tun?
Also ich würde mich auf jeden Fall versuchen, jetzt im Losverfahren zu beteiligen, bewerben auf jeden Fall. Es geht ja jetzt an und ich habe gestern tatsächlich von ganz vielen Stellen, also das Landratsamt war da sogar sehr zurückhaltend, von ganz vielen Stellen Anfragen bekommen und muss ich auch sagen, ich habe da für mich auch einen standardisierten Text dann auch entwickelt und habe gesagt, es gibt halt nur dieses System, so ist es. Und wir haben eine deutlich höhere Nachfrage, als wir Kapazität haben. Und deshalb, ich wünsche jedem Turkiem die Daumen und wünsche viel Glück, aber wir werden am Ende nicht jeden oder jede zufriedenstellen können, die Tickets möchte, weil wir einfach nicht ausreichend Kapazität haben.
Was sich beim VfB auch geändert hat die letzten Jahre, man ist wieder ein bisschen stärker in die Regionen gegangen. Wir merken das auch hier im Großraum Heilbronn, im Großraum Hohenlohe. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Großsponsoren. Also wenn man bei euch oben den Gang entlang läuft, dann kommt man von Wirth über die Schwarzgruppe und landet dann bei HEP Solar. Also jede Menge Sponsoren aus unserer Region. Wie ist Ihr Kontakt eigentlich so zu den, macht zwar auch der Kollege, aber trotzdem, so ein Präsident ist ja eigentlich für alle da. Ne?
Ja, ja, doch, der Kontakt besteht schon, natürlich. Das sind ja auch wertvolle und wichtige Partner für uns. Dieser Tage findet ja das Pub-Quiz jetzt in Heilbronn statt. Also da sind wir als VfB auch jetzt hier wieder ganz direkt vor Ort in der Stadt. Und wir versuchen aber tatsächlich auf der einen Seite als VfB Stuttgart mehr in die Region rauszugehen und zwar eben nicht das System etwas zu verändern. Wer zum VfB geht, der muss in die Mercedesstraße und nach Cannstatt, sondern zu sagen, wir kommen raus mit VfB im Ländle. Das ist ein tolles Format mit unseren Regionalkonferenzen, mit den dunkelroten Tischen, jetzt mit dem Pub-Quiz. Das wollen wir auch erweitern, weil wir einfach auch merken, dass der VfB mit seinen Werten auch identitätsstiftend ist. Wir haben auch als VfB aus meiner Sicht eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle und die möchten wir auch wahrnehmen. Gerade auch in schwierigen Zeiten, wie wir es jetzt global betrachtet auch im Moment erleben. Und das Zweite, was mich sehr freut, tatsächlich, dass es uns auch gelungen ist, wieder regionale Partner mit an Bord zu holen. Da gehört die Schwarzgruppe jetzt aus Heilbronn mit dazu, aber ich darf vielleicht auch die Landesbank Baden-Württemberg erwähnen, die vor nicht allzu langer Zeit dazugekommen ist. Und unsere regionale Verbundenheit zu untermauern mit Sponsoren und Partnern aus der Region, das ist unser Ziel und das wollen wir auch weiter ausbauen.
Das ist ja auch ein Symbol, dass ihr hier am KI-Park in Heilbronn euch beteiligt. Ja. Auch ein Leuchtturmprojekt in Sachen künstliche Intelligenz. Also demnächst mit der Gondel erreichbar sozusagen. Ich habe noch ein paar Fragen von Lesern. Wo landet denn der VfB am Ende der Saison? Jetzt haben Sie es gesagt, jetzt kommt ein bisschen nochmal ein Schub durch die Teilnahme am Pokalfinale. Will man sich auch jetzt schon über die Bundesliga doch noch für Europa qualifizieren?
Naja, das wäre der sicherste Weg. Also ich hoffe, dass wir beides erreichen, also doppelt qualifiziert sind sozusagen. Aber ich habe es ja gesagt, also wir werden nicht immer so eine Traumsaison spielen wie jetzt die letzte, aber wir müssen versuchen und das sollte unser Anspruch zumindest sein, dass wir uns immer in der oberen Tabellenhälfte und im besten Fall auf dem europäischen Platz am Ende finden. Und das ist auch unser Anspruch noch für die laufende Saison. Also die ist noch nicht zu Ende. Wir hatten jetzt ein paar schwere Gegner, aber ich glaube, wir haben jetzt letztlich auch gegen Bremen, St. Pauli und Heidenheim die Chance, auch wieder Punkte zu machen. Das hoffe ich, ja.
Ich habe gelesen, Musik haben Sie auch noch als Ausgleich, nicht nur Sport als Hobby. Wo pflegen Sie Musik?
Naja, ich muss jetzt, vielleicht gehe ich wirklich in die 90er Jahre nochmal zurück. Ich habe viele Jahre in einer, über 10 Jahre habe ich Tanzmusik gemacht in einer Band. Wir waren selbst in Amerika mal unterwegs auf diesen typischen Volksfesten, habe in der Harmonie in Heilbronn immer wieder Veranstaltungen auch mit begleitet. Also die Musik war in früherer Zeit, ich spiele Klarinette und Saxophon, für mich einfach ein toller Ausgleich. Und während der Studienzeit war es dann auch eine gute Möglichkeit, ein bisschen nebenher D-Mark zu verdienen damals. Zwischenzeitlich komme ich natürlich nicht mehr so sehr zum Musizieren, sondern es beschränkt sich dann manchmal in meiner Funktion als Landrat darauf, wenn unser Kreisjugendorchester mal was Besonderes hat, dann fragt mich meistens der Dirigent, ob ich mal vielleicht ein, zwei Stücke mitspiele. Und ich sage dann immer, wenn ihr so gefestigt seid, dass ihr das aushaltet, dass ich mitspiele, dann mache ich es. Aber regelmäßig kommt aus zeitlichen Gründen einfach nicht mehr zustande.
Jetzt sind Sie ja CDU-Mitglied. Manuel Hagel hat sich ja nun erklärt, völlig überraschend, ne, dass er Spitzenkandidat nächstes Jahr bei der Landtagswahl ist. Auch ein VfB-Fan, sieht man ja immer, wenn er aus dem Stadion auch die Bilder entsprechend postet. Wenn der mal fragen würde am Ende nächsten Jahr, Mensch, wäre das nicht so ein Ministerposten für den Dietmar Allgeier? Wir haben ja schon Vorbilder als VfB-Präsident, die Minister war.
Also ich fühle mich voll und ganz erfüllt und auch ausgelastet in meinen beiden Funktionen, hauptamtlich als Landrat des Landkreises Ludwigsburg. Und ich muss auch sagen, ich finde, Landrat ist wirklich eines der schönsten ist eine der schönsten Funktionen in der Politik. Ich wollte auch nie aus der kommunalen Ebene heraus. Ich war ja vorher 12 Jahre Bürgermeister und erster Bürgermeister, bevor ich Landrat wurde, weil mir es immer wichtig war. Vielleicht ist es auch eine Erklärung, warum ich mich jetzt eben auch entschieden habe, dauerhaft VfB-Präsident zu bleiben im Falle einer Wahl, was ja dann auch glücklicherweise so funktioniert hat. Aber ich bin ein Mensch, ich möchte bei den Menschen sein. Mir ist die Kommunikation wichtig. Ich möchte auch hören, was drückt die Menschen. Und in meiner Arbeit jetzt als Landrat möchte ich vor allem auch Themen bewegen, die möglichst auch sichtbar werden und die vor Ort wirken. Und deshalb ist für mich die Aufgabe als Landrat die schönste Aufgabe, die ich wahrnehmen kann.
Schlafen Sie eigentlich schlecht, wenn der VfB verliert?
Ich schlafe unruhiger ein.
Und wie schlafen Sie dann ein nach dem Spiel in Bochum? Der letzte Tipp jetzt, das nächste Spiel.
Nach dem Spiel in Bochum werde ich gut einschlafen.
Das heißt, Sie gehen vom Sieg aus?
Ja.
Super, vielen Dank für die offenen Antworten, dass Sie sich gestellt haben, mehr als 30 Minuten bei uns und alles beantwortet haben, was unsere Leserinnen und Leser und auch uns in der Redaktion interessiert hat. Und alles Gute und wir sind natürlich gespannt auf die weitere Zukunft des VfB.
Danke. Vielen herzlichen Dank, freut mich, dass ich bei Ihnen heute zu Gast sein durfte und auch danke für das angenehme Gespräch.
Vielen Dank, Herr Allgäuer. Und ganz anderer Gast haben wir beim nächsten Mal. Dann kommt der Politikwissenschaftler und Bundeswehrexperte Frank Sauer zu uns. Und da geht es zum Thema Verteidigungsfähigkeit bei uns im Land. Also auch ein Thema, das die Menschen umtreibt, jetzt auch im Augenblick bei der Regierungsbildung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und dabei waren. Wenn Sie weiterhin informiert werden möchten, wie gesagt, der Newsletter aus der Chefredaktion hält Sie auf dem Laufenden. Und ansonsten wünschen wir eine gute Zeit. Bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.